Hast du auch schon mal so richtig verzweifelt vor einer leeren Karte gesessen?
Oh ja, der absolute Klassiker.
Ja, oder? Also der 60. Geburtstag der Tante steht an und dir fehlen einfach komplett die passenden Worte.
Man starrt auf das weiße Papier und der Kopf ist leer.
Genau das. Man starrt darauf, der Druck steigt und was passiert dann? Man greift völlig verzweifelt auf irgendwelche Vorlagen aus dem Netz zurück.
Weil man halt irgendwas schreiben muss.
Richtig. Und genau da beginnt unsere heutige intensive Entdeckungsreise. Willkommen dazu übrigens. Schön, dass du zuhörst.
Hallo von mir.
Wir schauen uns heute nämlich eine ganz bestimmte Quelle an. Und zwar die Versschmiede.
Mhm.
Das ist das gewaltige digitale Lebenswerk von Horst Winkler. Und wir wollen heute nicht nur dieses schiere Ausmaß von diesem Archiv aufdröseln.
Was wirklich gigantisch ist.
Wahnsinnig gigantisch. Wir wollen vor allem beleuchten, was diese massenhafte Produktion von, sagen wir mal, Gelegenheitslyrik über uns aussagt. Über die Kommerzialisierung von Gefühlen, über intellektuelle Arroganz und über das Paradoxon der unsichtbaren Arbeit im digitalen Zeitalter.
Ein extrem vierschichtiges Thema.
Absolut. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn wir uns die Quellen ansehen, reden wir hier nicht von ein paar Dutzend Gedichten, oder?
Nein, überhaupt nicht. Der Fall Winkler ist ein echt faszinierendes Studienobjekt. Wir sprechen hier von mehr als 4.444 Texten.
Über 4.000. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, und wenn man die Quellen analysiert, wird halt sehr schnell klar, dass wir hier nicht über eine simple Zitatesammlung sprechen.
Mhm.
Die Versschmiede fungiert im Grunde wie ein soziologischer Spiegel.
Wie meinst du das genau?
Naja, wir sehen hier den Versuch, den kompletten menschlichen Lebenszyklus systematisch zu kartografieren.
Also jeden noch so kleinen Meilenstein.
Genau, jeden Moment, in dem die Gesellschaft von uns verlangt, dass wir rhetorisch funktionieren. Dafür bietet Winkler quasi ein textliches Auffangnetz.
Und dieses Auffangnetz ist massiv. Also die Quellen zeigen wirklich eine Bandbreite. Da gibt es nichts, was es nicht gibt.
Absolut, alles ist abgedeckt.
Geburt, Taufe, Schuleinführung, Jugendweihe, Konfirmation. Dann natürlich Hochzeiten, also nicht nur die normale, auch Silberhochzeit, goldene Hochzeit.
Jeden erdenklichen runden Geburtstag.
Ja, von 18 bis 100, alles dabei. Und dann am Ende natürlich auch Ruhestand und Trauerfälle. Das ist für mich wie so ein gigantischer, perfekt sortierter Supermarkt für Emotionen.
Das ist ein sehr passendes Bild.
Und da gibt es in den Quellen auch ein schönes Zitat von ihm, das dieses Supermarktprinzip gut zusammenfasst. Ich lese das mal kurz vor.
Gerne.
Er schreibt: Ein kluger Satz ist wie ein Schatz, gereimt mit Witz, so ein Spruch, der sitzt.
Ja, das bringt seine Philosophie auf den Punkt.
Aber da muss ich jetzt direkt mal kritisch reingehen. Wenn wir für hochpersönliche Momente, also sagen wir mal Liebeserklärungen oder eben Trauerfälle, auf so eine Schablone aus dem Netz zurückgreifen, verlieren diese Momente dann nicht komplett an Authentizität? Ich meine, ist man in dem Moment nicht einfach ein emotionaler Hochstapler?
Das ist genau der intuitive Vorwurf, den viele sofort formulieren würden. Aber was hierbei faszinierend ist, Winkler hostet auf seiner Seite laut den Quellen sogar eigene Audiobeiträge.
Ah, ja, stimmt.
Und in diesen Beiträgen analysiert er diese Texte auf einer psychologischen und auch gesellschaftspolitischen Ebene. Er macht sich da sehr tiefe Gedanken.
Er weiß also genau, warum die Leute zu ihm kommen?
Exakt. Und er argumentiert, dass solche Vorlagen die Emotionen überhaupt nicht ersetzen sollen.
Sondern?
Sie lindern den immensen gesellschaftlichen Druck. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die bei großen Meilensteinen eine Art performative Souveränität von uns erwartet.
Okay, das musst du erklären.
Naja, stell dir vor, du bist auf einer Hochzeit oder eben einer Beerdigung. Du sollst deine tiefsten Gefühle elegant, berührend und im besten Fall noch mit einer kleinen Prise Humor präsentieren.
Vor versammelter Mannschaft?
Genau. Und das erzeugt einen enormen Druck. Die wenigsten von uns sind Literaten.
Eben. Wir sollen aber plötzlich rhetorisch abliefern wie Goethe.
Richtig. Und hier setzt Winklers Arbeit an. Eine Vorlage aus dem Netz bedeutet ja nicht, dass der Schmerz bei einem Trauerfall fehlt.
Der Schmerz ist echt.
Ja, es bedeutet nur, dass das sprachliche Werkzeug fehlt, um diesen Schmerz in die geforderte gesellschaftliche Form zu gießen.
Ah, okay.
Diese Gedichte und Verse wirken in diesen stressigen Momenten wie ein Geländer an einer extrem steilen emotionalen Treppe.
Das Geländer an der emotionalen Treppe, das ist ein starkes Bild.
Du musst die Treppe, also die echte emotionale Arbeit, immer noch selbst hochgehen.
Klar, den Schmerz nimmt dir keiner ab.
Aber das Geländer gibt dir einfach die Sicherheit, dass du da oben nicht rhetorisch komplett abstürzt.
Wow, okay. Das entstigmatisiert das Ganze natürlich enorm. Man schämt sich vielleicht weniger, wenn man Googles Hilfe in Anspruch nimmt.
Genau das ist der Punkt.
Aber das bringt uns eigentlich direkt zur nächsten großen Frage. Wenn man über 4000 solcher Geländer zusammenschraubt, dann kollidiert das Handwerk unweigerlich mit der Hochkultur.
Oh ja, das Thema Literaturkritik.
Genau. Irgendwann kommt jemand und fragt, ist das eigentlich noch Kunst? Ist das hohe Dichtkunst oder sind das einfach nur funktionale Fließbandsprüche?
Und diese Kritik kommt traditionell meistens aus der akademischen Ecke, von Germanisten und Sprachpuristen.
Aber Winkler lässt das nicht einfach so auf sich sitzen, oder? Die Quellen zeigen da eine sehr humorvolle Herangehensweise.
Er geht das Thema extrem proaktiv an.
Ich habe hier dieses eine Gedicht aus den Unterlagen, das heißt Klarstellung. Das hat mich echt zum Lachen gebracht.
Das ist ein tolles Beispiel, ja.
Er schreibt da, ich zitiere, dieser Vers ist kein Gedicht. So ein Reim allein tut's nicht. Denn Gedicht kommt von Verdichten, dieser Vers tut das mitnichten.
Und dann kommt die Pointe.
Richtig. Er schreibt weiter, aber meist nur Germanisten sehen das eng und sind Puristen.
Herrlich.
Und hier wird es wirklich interessant. Ich frage mich da, sind Germanisten und Sprachpuristen eigentlich nur die Spielverderber der Alltagsliteratur?
Wie meinst du das?
Wollen die den Leuten einfach den Spaß an so einem simplen, wie Winkler es nennt, gute Laune Keim nehmen?
Da sprichst du was Wichtiges an. Winkler nimmt diesen Puristen quasi präventiv den Wind aus den Segeln.
Er feuert sich selbst aus dem Elfenbeinturm, bevor die ihn rausschmeißen können.
Ganz genau. Er nutzt seinen Humor als Schutzschild. Die Fähigkeit zur Selbstironie ist bei ihm der absolute Schlüssel.
Er gibt ja auch ganz offen zu, wenn es mal nicht läuft. Es gibt da dieses Gedicht über eine Schreibblockade.
Ah ja, wo er vor dem zerknüllten Papier sitzt.
Genau. Er beschreibt, wie er da sitzt. Papier zerknüllt und feststellt, dass er vielleicht doch kein großer Dichter ist. Und dann bietet er augenzwinkernd an, bei mir ist manch Gedicht zu finden.
Und an anderer Stelle schreibt er auch über Kleinkünstler.
Ja, er meint, ein Kleinkünstler sei man wohl eh nicht, wenn man rund 1,80 misst. Das ist so ein herrlich flacher Wortwitz.
Aber genau diese Herangehensweise macht sein Werk so wahnsinnig zugänglich. Er nimmt sich selbst nicht als unantastbaren Literaten wahr.
Sondern eher als Dienstleister.
Exakt. Er ist ein Dienstleister für die Freude anderer. Das grenzt ihn extrem bewusst von dieser schweren akademischen Lyrik ab.
Er will gar nicht kompliziert sein.
Nein. Akademische Lyrik will oft die Welt verschlüsseln. Winkler will alltägliche, komplexe Situationen entschlüsseln.
Okay, also er hat die Puristen elegant umschifft, er hat tausende Texte geschrieben, das Ganze ist ein Riesenerfolg. Aber jetzt kommt der Fluch des digitalen Zeitalters.
Das Internet ist eben nicht nur ein Segen.
Überhaupt nicht. Ein so großes Archiv online zu haben, bringt richtig massive Probleme mit sich. Und zwei Fakten aus den Quellen haben mich da echt umgehauen.
Du meinst die Sache mit den Algorithmen?
Ja, zuerst mal das. Man muss sich das vorstellen. Da ist eine Seite mit tausenden Texten, die alle auf das Thema Gedichte und Verse optimiert sind.
Eigentlich ein Traum für jede Suchmaschine.
Eigentlich schon. Aber auf seiner Seite gibt es diesen frustrierten Suchmaschinenhinweis. Obwohl er 4000 Verse hat, rankt Google seine Seite für den simplen Suchbegriff Verse einfach gar nicht.
Er ist komplett unsichtbar.
Für das wichtigste Keyword überhaupt. Andere Suchmaschinen zeigen ihn an, aber der absolute Gigant ignoriert ihn. Und das ist ja nur das eine Problem.
Das zweite ist fast noch schlimmer.
Der Ideenklau. Wenn Leute sich einfach bedienen, ohne Danke zu sagen, da verliert Winkler dann auch mal seine gute Laune.
Das stimmt. Da wird der Ton deutlich schärfer.
Ich habe hier ein Gedicht von ihm, das das echt hart auf den Punkt bringt. Er schreibt, ein Sprachjongleur hat's ziemlich schwör. Er kann sein Werk schlecht schützen.
Mhm.
Und weiter? Es sei verflucht, wer so verrucht und schmore in der Hölle.
Das ist eine ganz andere Tonalität als bei dem 1,80-Witz.
Total. Da ist echte Wut drin. Aber ich muss hier jetzt mal ein bisschen provozieren. Ist das im Internetzeitalter nicht irgendwie unvermeidlich?
Inwiefern?
Sehr, ist die massenhafte, unbezahlte Verbreitung ohne Quellenangabe nicht ironischerweise die höchste Form des Kompliments für einen Dichter? Das zeigt doch, dass seine Texte perfekt funktionieren.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Aber ich muss dir da entschieden widersprechen.
Okay, warum?
Was du als Kompliment bezeichnest, beleuchtet das totale Paradoxon des digitalen Urheberrechts. Wir haben hier eine Gesellschaft, die diese Werke liebt und auch dringend braucht.
Die Nachfrage ist riesig, klar.
Ja. Aber gleichzeitig entwertet genau diese Gesellschaft die geistige Arbeit dahinter komplett. Sobald Text digital auf einem Bildschirm steht, verliert er in den Augen vieler seinen Wert.
Weil man ihn einfach per Copy-Paste kopieren kann. Richtig. Es herrscht diese Ist-doch-geschenkt-Mentalität. Die Leute sehen den fertigen Reim, aber sie sehen nicht die Stunden, die Winkler brütend über dem Papier verbracht hat. Sie sehen nicht die Arbeit, sondern nur das kostenlose Produkt.
Genau. Und wenn man das mit der Macht der Tech-Giganten verbindet, also dass Google fast willkürlich entscheiden kann, ob das Lebenswerk eines Autos sichtbar ist oder nicht, dann ist das eine sehr frustrierende Situation für einen Kulturschaffenden.
Man ist quasi doppelt bestraft. Man wird von der Maschine ignoriert und vom Menschen beklaut.
Besser kann man es kaum zusammenfassen.
Das ist echt bitter. Angesichts von unsichtbaren Algorithmen und diesen ganzen Textdieben im Netz, was macht man da als Schöpfer?
Man muss die Reißleine ziehen.
Und die logische Konsequenz sehen wir ja in den Quellen. Er verwandelt seine Kunst wieder in etwas Greifbares.
Eine Rückkehr ins Analoge.
Genau. Er bringt physische Bücher raus. Zum Beispiel die Grübelfrüchte. Das ist laut Interlagen ein Buch mit einem markanten Gehirn auf dem Cover.
Und 333 kleinen Weisheiten.
Richtig. Und dann gibt es noch diese massiven Sammelbände. 999 neue Gedichte und dann noch 1111 beliebte Gedichte für alle Anlässe.
Ein Buch zu stehlen ist halt deutlich schwerer, als einen Text zu kopieren.
Es gibt der Arbeit wieder ein Gewicht, buchstäblich. Aber das ist noch nicht alles. Winkler macht noch etwas anderes, was ich mega spannend finde.
Die Maßanfertigungen.
Ja, er bietet individuelle Aufträge an. Die Leute können ihm witzige, ganz persönliche Anekdoten aus der Familie schicken.
So nach dem Motto, der Onkel fällt auf Mallorca in den Pool?
Ganz genau, solche peinlichen Insider-Stories. Und Winkler arbeitet das dann in ein maßgeschneidertes Gedicht oder eine Rede ein. Also, was bedeutet das alles?
Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel.
Für mich ist das wie in der Modebranche. Die Webseite, dieses riesige Archiv, das ist Prêt-à-porter. Das ist die Konfektionsware für die schnelle Grußkarte.
Mhm.
Aber dieser individuelle Auftragstext, wo die Story von Tante Erna drin steckt, das ist Haute Couture für die Familienfeier. Das ist echte Maßarbeit.
Wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, dann sehen wir hier, wo der wahre Wert von Winklers Arbeit eigentlich liegt.
Nämlich?
Es geht hier längst nicht mehr nur ums Reimen. Ein gutes Reimprogramm könnte dir vielleicht noch saubere Verse ausspucken.
Wahrscheinlich ja.
Aber die Dienstleistung, die er hier anbietet, ist pure Empathie.
Empathie? Erklär das mal genauer.
Jemandem wirklich zuzuhören, wenn er familiäre Anekdoten erzählt. Diese teils chaotischen Erinnerungen aufzunehmen und sie dann in einen Rhythmus zu gießen.
Ein Rhythmus, der vor Publikum funktioniert.
Genau. Ein Text, der das Publikum bei einer Feier zum Lachen oder eben zum Weinen bringt. Das ist eine hochgradig menschliche soziale Dienstleistung.
Und die kann man nicht per Copy-Paste klauen.
Richtig. Welchen Wert hat das Gedicht über Onkel Herbert auf Mallorca für irgendjemand anderen im Netz? Gar keinen. Es ist diebstahlsicher, weil es so ultra individuell ist.
Das ist eigentlich ein genialer Schachzug, um dem Fluch des Internets zu entkommen.
Es ist die Rettung seiner Kunst durch radikale Menschlichkeit.
Wow. Das ist wirklich ein starker Gedanke. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit, aber lass mich das nochmal kurz zusammenfassen.
Gerne.
Was wir heute auf dieser Reise gelernt haben, ist echt faszinierend. Wir sind gestartet bei dieser gigantischen Bandbreite eines Mannes, der tausende Texte schreibt.
Dem Supermarkt der Emotionen.
Genau. Dann haben wir gesehen, wie er sich mit Humor gegen elitäre Puristen wehrt, die seine Arbeit abwerten wollen.
Der Befreiungsschlag aus dem Elfenbeinturm.
Ja. Und dann dieser zermürbende Kampf mit unsichtbaren Algorithmen und dreisten Textdieben. Bis hin zu seiner Lösung. Die Rückkehr zum Greifbaren, zum Buch und vor allem zur Kunst der maßgeschneiderten Anekdote.
Zur Empathie als Dienstleistung.
Richtig. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und mitgedacht hast. Das war ein echter Deep Dive in eine Welt, die wir alle nutzen, aber viel zu selten hinterfragen.
Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde gerne noch einen Gedanken anfügen, wenn ich darf.
Unbedingt, hau raus.
Lass uns zum Schluss noch über Folgendes nachdenken. Wenn ein einziger Mann wie Horst Winkler im Laufe der Jahre die Worte für die absolut intimsten Momente von tausenden Fremden formuliert hat, von der Geburt über die Liebe bis zum Tod, wessen Emotionen drücken wir dann auf diesen Familienfesten eigentlich wirklich aus?
Oh, das ist eine gute Frage.
Sind es unsere eigenen Emotionen, die wir nur einfach nicht in Worte fassen konnten? Oder leihen wir uns an so einem Tag einfach für einen kurzen Moment die emotionale Brille eines brillanten Sprachjongleurs aus, um uns einander näher zu fühlen?
Krass, das ist echt ein Gedanke, den man mal mit in den Tag nehmen sollte. Danke dir dafür und danke an dich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.